Zum einen nicht direktiv. Also ich empfehle einmal gar nichts konkret, sondern wir reden darüber, dass es unterschiedliche Formen der Landwirtschaft gibt und dass die eine umweltfreundlicher ist als die andere. Also zielgruppenspezifisch, aber eben niemals die Botschaft, das ist der Weg, den du einschlagen musst, sondern es gibt die und die Möglichkeiten. Da hast die und die Informationen, die du vielleicht heranziehen magst für deine Entscheidung, aber letztendlich, es ist dein individueller Weg, den du dir da durchbahnst. Und ja, es ist komplex, ja, es ist nicht immer leicht und manches Mal muss man, sind wir wieder bei den Entscheidungen, manches Mal ist es vielleicht einfach auch eine Bauchentscheidung und es ist auch okay.
Liebe Therese, guten Morgen.
Morgen.
Danke, dass ich euch besuchen darf, dich und deine Familie, in der Nähe von Ips in Niederösterreich. Oh, die Katze möchte rein, die haben wir jetzt beim Frühstück ausgesperrt. Wir sitzen da gemütlich in eurer Küche beim Frühstücken und sprechen heute über etwas, das ist der Grund auch, warum ich euch besuche, über die Schule des Essens. Mhm. Sag mir doch einmal genau, was das ist.
Zuerst sage ich mal herzlich willkommen. Freue mich total, dass wir das auch in so einem schönen kulinarischen Rahmen machen können. Die Schule des Essens ist mein berufliches Herzensprojekt. Ein Ernährungsbildungsprogramm und auch Projekt, bei dem es um nachhaltige Ernährung geht und bei dem es aber ganz viel um Genuss und Freude beim Essen geht. Und das Ziel, die Zielvorstellung, die Idealvorstellung ist, dass alle Kinder im Laufe ihrer Schulkarriere lernen, was gute Ernährung ausmacht, die gut schmeckt, die nachhaltig ist und gesund nebenbei auch noch ist.
Jetzt hat man ein bisschen meine Frage vorweggenommen, müssen wir Essen denn lernen?
Jein. Idealerweise lernen wir es zu Hause, weil wir idealerweise in einer Familie, in einer Ernährungsumgebung groß werden, wo wir all das, was wichtig ist, lernen. Ich esse, wenn ich hungrig bin und ich höre auf, wenn ich satt bin. Wie kann ich das zubereiten? Wie wähle ich es aus? Wovon esse ich viel? Wovon esse ich mäßig? Aber das passiert leider nicht mehr überall. Früher war auch nicht alles besser. Mhm. Aber es passiert nicht in jeder Familie. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es notwendig ist, dass wir da Zusatzprogramme sozusagen schaffen.
Okay.
Und in der Schule ist es halt ideal, weil da sitzen sie alle.
In der Schule, das heißt, du gehst mit deiner Schule in bestehende Schulen oder? Schau, ich krieg Besuch von der Katze, die möchte beim Podcast auch mitmachen.
Schmeißt sie runter?
Nein, auf keinen Fall.
Nein, bei uns hat sie Tischverbot.
Ach so, um Gottes Willen, ich muss die schimpfen. Das Frauli sagt, ich muss die runter, darf sie am Schoß liegen
von
bleiben.
Mir aus, wenn es die nicht stört.
Nein, überhaupt nicht. Also, du gehst in Schulen mit deiner Schule.
Auch, genau. Mhm. Ich gehe in Schulen und mache direkt in Schulen Workshops. Das ist die eine Schiene. Und die andere Schiene ist, dass ich Pädagoginnen und Pädagogen oder auch andere Ernährungsinteressierte, die heute halt wiederum in Schulen gehen wollen, dass ich die fortbilde. Dass wir die Schule des Essens uns gemeinsam sozusagen erschließen. Die Inhalte, die Methodik, worauf es ankommt. Und dass die Schule des Essens sozusagen über diese MultiplikatorInnen weitergetragen wird.
Und ich meine, das klingt in der Theorie super, aber wie leicht geht das dann in echt? Wie sind da deine Erfahrungen? Weil jetzt habe ich den Eindruck, dass wir eh alle ein bisschen erschöpft sind von noch mehr Wissen, noch mehr Verstehen. Die Themen werden vielfältiger. Also das Zeitgleiche, das Fehlen, wir schaffen es eh nicht mehr auszuwählen. Es gibt viele Dinge, die uns interessieren. Das soll man lernen, das soll man lernen. Jetzt müssen wir das Essen auch noch lernen. Die Schule ist eh schon so voll mit komplexen Inhalten. Alle versuchen eigentlich seit Jahren, irgendwas rauszuschmeißen an Lerninhalten. Ja. Wie gehst du damit um, beziehungsweise was heißt das in der Praxis?
Du machst ein großes Fass auf.
Wusste ich.
Zum einen ist es mal so, ja, alle versuchen in die Schule hineinzustopfen, sozusagen, was vielleicht in anderen Lebensbereichen nicht so gelehrt wird oder auf der Strecke bleibt. Essen ist halt was, ist halt ein Thema, das uns alle so fundamental betrifft, weil wir es halt tun müssen und auch ständig tun. Und es gibt viele, viele PädagogInnen, auch DirektorInnen, die interessiert sind an dem Thema, die vorinformiert sind, denen vielleicht noch Bits and Pieces fehlen, um sozusagen die Mosaiksteinchen zu einem schönen Bild, zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Also von daher, sehr, sehr oft läuft man offene Türen ein, weil einfach der Nährboden da ist. Und zum anderen hat die Schule des Essens ein ganz großes Asset sozusagen. Wir machen eigentlich ganz wenig digital oder wir sind ein stark analoges Programm quasi. Wir stehen ganz, ganz oft in der Küche. Wir arbeiten immer direkt am Lebensmittel oder gehen zum Beispiel in einen Supermarkt auf einen Markt, machen Exkursionen. Also wir sind sehr sinnlich, sehr analog unterwegs. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Gegengewicht zu dem, was in die Schulen auch noch hineindrängt. Mehr digitale Bildung, mehr Bildungsangebote, die dann doch wieder letztendlich zum Beispiel an den Computer, an den Laptop führen, über Apps laufen. Da sind wir vielleicht ein bisschen ein Gegenpol und vielleicht wird es auch deswegen ganz gern angenommen.
Die Sehnsucht nach dem ein bisschen selbst Dinge wieder ausprobieren und tatsächlich tun offensichtlich.
Genau, oder? Dieses sinnliche.
Also gerade beim Essen, Kochen und Schmecken und ein Gusto kriegen. Wie hart ist das? Musst du das verkaufen oder kommen Schulen zu dir und sagen, oder wer kommt dann zu dir und sagt, Schule des Essens, kommt ihr zu uns und kocht mit unseren Kids und Jugendlichen?
Sowohl als auch. Ich kriege immer wieder Anfragen, wo genau das passiert. Ich habe im Internet gelesen, ich habe dort gehört, ich habe von jemandem empfohlen bekommen, wir würden gerne einen Workshop machen oder wir würden gerne eine Workshop-Reihe machen. Das Knackthema ist eigentlich immer die Finanzierung.
Mhm. Und wie kann die laufen oder wie schaut das konkret aus, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, das interessiert mich? Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Direktorin einer Schule, ich komme zu dir und sage, es interessiert mich, was passiert dann?
Ich mache jetzt einmal das Wunschszenario.
Ja.
Da bin ich nämlich gerade wieder dran oder bin ich eigentlich immer dran. Das Wunschszenario ist das, dass über Förderungen und über Sponsoring, Sponsoring über Unternehmen oder von Unternehmen, eine Basisfinanzierung da ist, wo man sagt, innerhalb derer kann man Workshops anbieten. Und die Schulen zahlen maximal zum Beispiel einen Lebensmittelbeitrag.
Mhm.
Das ist der Idealfall. Das funktioniert streckenweise gut. Und dann gibt es auch immer wieder Durststrecken. Die andere Möglichkeit, die ist immer eine gangbare, ist die, dass die Schulen sagen, wir haben im Elternkreis zum Beispiel Unternehmerinnen, die sich vorstellen könnten, einen Beitrag zu leisten. Ich habe das zum Beispiel in der Schule von meiner Tochter, die ist jetzt in der vierten Volksschule, haben wir das so abgewickelt. Da gab es einige UnternehmerInnen unter den Eltern, die um Sponsoring sozusagen angehört haben.
Ja.
Und die sich bereit erklärt haben und da haben wir es dann sozusagen recht unkompliziert so finanziert.
Und wenn da aber jetzt jemand kommt und sagt, das ist ein lebensmittelproduzierendes Unternehmen oder keine Ahnung was, die können sich dann erkaufen, dass die vorkommen auch, oder die unterstützen tatsächlich sozusagen für den Weltfrieden die Durchführung einer Klasse oder einer Schule. Wie handelst du das?
Ja, das handle ich ganz individuell von Mal zu Mal. Ich habe grundsätzlich ganz hohe ethische Standards. Das fängt dort an, dass ich zum Beispiel keine Fotos von Kindern auf der Webseite verwende, wo man, oder schon, aber nur von Kinderteilen sozusagen, wo man die Kinder nicht erkennt.
Was es gar nicht so einfach macht, dann die Kommunikation zu machen.
Das ist richtig, weil natürlich die strahlenden Kindergesichter
das
und
ist
die
ja die Geschichte,
immer,
die erzählt
ganz
wird.
Genau, aber das ist etwas, das mag ich für mich persönlich und mein Kind nicht und damit mag ich es auch für alle anderen Kinder nicht. Ja, und zum anderen, ich schaue mir das dann wirklich von Fall zu Fall an. Also wenn da ganz klar ist, dass die Hidden Agenda ist, die Produkte unter die Kinder zu bringen, dann geht das nicht. Beziehungsweise die Schulen haben ja da auch eine Verpflichtung. Mhm. Also es gibt ja auch ein Werbeverbot in Schulen. Also dass man da jetzt dann irgendwie Roll-Ups aufstellt und so weiter, das geht überhaupt gar nicht. Aber wenn, ich mache wieder ganz ein konkretes Beispiel, wir haben hier ein nussverarbeitendes Unternehmen und Walnüsse sind ein super Inhalt sozusagen in der Schule des Essens, also super nachhaltig, super nährstoffreich, schmecken auch ganz toll, kann man wunderbar verarbeiten. Und in dem Fall habe ich entschieden, ja, das ist okay, da können wir den Betrieb nennen und das durchaus sagen. Oder können wir sagen, dass die da mit gesponsert haben.
Okay. Und jetzt gehen wir mal sozusagen zum Kochen oder zur Schule selbst. Das heißt, das ist irgendwie die Finanzierung sichergestellt. Du bist da in einer Klasse mit den Schülerinnen. Was passiert dann? Ihr kocht gemeinsam, nehme ich an, oder?
Wir haben grundsätzlich fünf große Themenbereiche, aus denen wir schöpfen. Das sind die fünf Dimensionen der Ernährungsökologie, der nachhaltigen Ernährung. Das ist der Bereich Gesundheit, das ist der Bereich Umwelt, das ist der Bereich Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur. Und je nachdem, was sich die Schule wünscht, wie viel Zeit wir haben, ich versuche immer, möglichst alle Bereiche abzudecken. Ich sage es ganz konkret. Ich habe zum Beispiel vor kurzem den Luxus gehabt, einen vierstündigen Workshop in einer Unterstufe zu machen. Also GYM-Unterstufe war das. Und da ist es uns echt gelungen, den Bogen zu spannen über alle fünf Bereiche. Wir haben zum Beispiel aus dem Bereich Kultur gibt's eine wunderbare Fotostrecke von der New York Times, What Kids Around the World Eat for Breakfast. Es ist total augenöffnend, wo du siehst, wie unterschiedlich Menschen oder ganz konkret in dem Fall Kinder essen und wie viele Spielarten des Normalen es gibt sozusagen. In das Thema Nachhaltigkeit haben wir ein bisschen reingeschaut. Also wie erkennt man sozusagen, wie ein Lebensmittel nachhaltig produziert ist? So ein ganz bisschen auch reingeschaut in die Gütesiegel und wie das, worauf man sich verlassen kann. Biozeichen natürlich kommt da auch vor. Die Dimension Gesundheit haben wir uns ein bisschen angeschaut. Da bin ich immer relativ zurückhaltend, weil da kann man viel mit dem erhobenen Zeigefinger herumwackeln. Das ist gar nicht mein Zugang. Da bin ich ja im Moment sehr stark am Thema Mikrobiom dran, auch dank der Zusammenarbeit mit der Katharina Seiser, da im Bereich 30 Pflanzen pro Woche. Das hat die Kinder total fasziniert, dass sie sozusagen inwendig besiedelt sind mit einer unglaublichen Zahl an Mikroorganismen.
Wie vermittelt man denn sowas sehr Komplexes, Trockenes, Technisches an Laien und vor allem an Kinder, die ja, also die wollen dort wahrscheinlich essen, kochen, ausprobieren, schmecken. Wie gelingt es, das zu übersetzen?
Genauso wie es, das du gerade gesagt hast. Im Zentrum steht immer das Kochen, das Schmecken, das Ausprobieren. Und rundherum erschließen wir uns die Inhalte. Und wenn das bruchstückhaft bleibt, dann ist es so. Es bleibt sowieso immer bruchstückhaft, weil die Materie so unglaublich riesig ist und so komplex ist. Das, worauf es mir ganz, ganz zentral ankommt, ist, dass die Kinder hinausgehen mit so ein bisschen Handlungsanleitungen sozusagen. Also, dass sie mit individuellen Ableitungen quasi hinausgehen, wo sie sagen, okay, da könnte ich das und das machen und da könnte ich das und das anders machen. Dass sie nicht zurückbleiben mit einem Kopf mit 1000 Fragen mehr, als sie vorher gehabt haben, sondern gerne viele Fragen mehr, aber auch ein paar konkrete Dinge, die Sie für sich als Antworten mitnehmen, wo Sie sagen, da kann ich was machen und das habe ich jetzt dazugelernt. Und die Mikroorganismen in mir drinnen, die lieben besonders Ballaststoffe, die sind in Hülsenfrüchten drinnen und Hülsenfrüchte habe ich jetzt auch gelernt, die schmecken voll gut, wir haben da diesen tollen Aufstrich zubereitet. Auf das kommt es mir an, dass man sich in dieser Komplexität nicht verliert und dann zurückbleibt und sagt, ich kann eigentlich überhaupt nichts mehr essen, weil es ist
eh. Man hat eher Ängste, als dass man ein Gusto entwickelt.
Genau.
Das sehe ich, glaube ich.
Genau. Also und das geht Risiko. Halt übers Kochen und übers Essen so gut.
Kokettierst du auch ein bisschen damit? Das hat man ja über die letzten Jahrzehnte gelernt, dass manche Themen, die sehr sperrig wirken, wo es um gesellschaftliche Veränderung geht, man es ganz gut machen kann, dass man die Kinder erreicht und damit sozusagen die Eltern dann auch erreicht, weil die Kinder dann irgendwann einmal nach Hause gehen, jetzt sehr verkürzt gesagt, und Mama und Papa erklären, so und so geht's. Kokettierst du damit auch? Weil ich denke, die Eltern sind die Entscheidungen treffen bei Essen, Kaufen, Kochen.
Genau. So war von Anfang an, war das ganz ein zentrales Thema. Immer so ein bisschen anleihnehmend daran, dass ich als Kind die Mülltrennung sozusagen in der Schule gelernt habe.
Exakt. Erinnern wir uns alle, oder
dort haben wir es gelernt. Ja? Genau. Selbstverständlich. Und mit dem kokettiere ich nicht nur, sondern das passiert auch. Also die Kinder kommen dann, kann mich erinnern an eine Schule des Essens Projektwoche, wo wir wochenlang jeden Tag gemeinsam gewerkt haben, wo die Kinder dann kommen sind, als wir über das Biozeichen geredet haben. Ich habe zu Hause den Kühlschrank aufgemacht und habe mir alles angeschaut und wir haben ein paar Bioprodukte, aber nur für weniger.
Und
ich habe der Mama
geschimpft.
Gesagt, genau. Oder wir haben über Schokolade und Kaffee und Fairtrade gesprochen und dann haben die Kids gesagt, ja, wir müssen jetzt zur Frau Direktor gehen und sagen, dass sie beim Kaffeeautomaten im Lehrerzimmer Fairtrade-Kaffee nehmen sollen.
Herrlich.
Also das funktioniert.
Ja, Kinder können dann sehr streng und konsequent sein, gell?
Genau.
Das ist ja herrlich zu beobachten. Weil du gerade Bio angesprochen hast, welche Qualitätsempfehlungen gibst du in deiner Schule des Essens? Also ist das Bio oder weil das ist, du hast vorher angesprochen, das Thema Gütesiegel und ein bisschen Orientierung in dem Bereich. Das ist ja auch abendfüllendes Thema oder morgenfüllendes Thema.
Ja.
Und wir haben immer weniger Orientierung, weil es immer mehr gibt in unterschiedlichen Qualitätsklassen, im Sinn von, es ist entweder eine Marke, die jemand entwickelt, oder es ist tatsächlich ein Siegel, das geprüft ist. Ich kann es fast nicht mehr beurteilen als Konsumentin. Mhm. Für Kinder wird es nur weniger sozusagen nachvollziehbar sein. Wie ist da dein Zugang? Was empfiehlst du?
Zum einen nicht direktiv. Also ich empfehle einmal gar nichts konkret, sondern wir reden darüber, dass es unterschiedliche Formen der Landwirtschaft gibt und dass die eine umweltfreundlicher ist als die andere Und wir haben dann als, also vielleicht eine zentrale Botschaft ist schon, es gibt dieses universelle Biozeichen, eben dieses grüne Bioblatt, das
Katze wechselt den Podcast
schon. Genau. Hoffentlich schnurrt es nicht so laut.
Ich glaube, man hört es ein bisschen, aber das ist okay.
das ist ja mittlerweile recht einfach macht, Bioprodukte verlässlich zu erkennen, weil man wirklich nur dieses eine Zeichen in Wahrheit kennen muss. Das erwähne ich schon. Aber es ist nicht so, dass ich dann sage, ihr müsst das kaufen oder das ist der einzig gangbare Weg. Also um die Frage kurz zu beantworten, niemals direktiv, auch spielerisch. Also wir machen dann ein Gütesiegel-Quiz und Einkaufsrallye, wo man so verschiedene Kennzeichnungselemente sozusagen in real life kennenlernt.
Das heißt, das klingt ja eher nach einer vergleichenden Information im Sinne von, ich kann dann selbst mir sozusagen ein Bild machen, verstehe, was heißt was.
Genau.
Kann es vergleichen und kann dann immer noch meine eigene Entscheidung treffen und sagen, mir ist Bio wichtig, ich kaufe Bio oder ich möchte mich hin orientieren Richtung Bio, aber nicht 100%, das ist mir zu anstrengend, keine Ahnung. Was im Sinne, wir haben es im Vorgespräch diskutiert, was im Sinne des Annäherungen forcieren und der Entwicklung und der Gusto machen und der Neugierde ja wahrscheinlich pädagogisch und auch in der Veränderung leichter ist und dann zielführender, wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, als wenn man sagt, man muss, du musst und so konkrete, absolute Vorgaben zu machen, die einfach viele überfordern, oder?
Ja, für mich ist es der einzig gangbare Weg, den Menschen Informationen zu geben. Natürlich zielgruppengerecht, eh klar. Ich kann jetzt ein Kind, ein 8-jähriges Kind nicht überfrachten mit, was ist der Unterschied zwischen biologischer Landwirtschaft und oder dem Biokonzept und Agrarökologie und so weiter.
Das würde auch die meisten Erwachsenen
überfordern. Ja, das ist richtig, genau. Also zielgruppenspezifisch, aber eben niemals die Botschaft, das ist der Weg, den du einschlagen musst, sondern es gibt die und die Möglichkeiten. Da hast die und die Informationen, die du vielleicht heranziehen magst für deine Entscheidung. Aber letztendlich, es ist dein individueller Weg, den du dir da durchbahnst. Und ja, es ist komplex. Ja, es ist nicht immer leicht. Und manches Mal muss man, sind wir wieder bei den Entscheidungen, manches Mal ist es vielleicht einfach auch eine Bauchentscheidung und es ist auch okay.
Ich denke gerade zurück, wo wir an eine Gelegenheit, wo wir uns kennengelernt haben, da ging es um das Thema Essen und Kinder, in dem Fall wirklich Kinder, die waren noch sehr jung, Schlachten mit Kindern, ein heikles, großes Thema, das leicht brennbar ist, sagen wir es mal so.
Ja.
Einige Jahre her, wir haben das damals auch mit einem Podcast begleiten dürfen, das war mit den Andert-Brüdern und mit dem Max Stiegel im Burgenland und auch beim Max Stiegel wurde eine erwachsene Sau geschlachtet und zerlegt und verkocht und verarbeitet. Wir haben da den ganzen Tag gewerkt, von in der Früh bis am Abend. Und es waren Kinder dabei mit ihren Eltern,
ja,
die ihr vorbereitet habt. Und ich war euphorisch, weil ich das ein super Thema fand, sehr heikel, aber super. Aber ich habe irgendwie ein bisschen eine Anspannung vorher gehabt, weil ich mir gedacht habe, was passiert, wenn eins der Kinder austickt, weil es einfach Angst kriegt, weil es doch eine sehr archaische,
absolut,
wilde Szene, und zwar das lebende Tier, das Töten, das Auseinandernehmen, das Zerlegen und das Verkochen, das ist ja nichts Alltägliches.
Ja.
Und wir haben es ja erfolgreich geschafft, über Jahrzehnte
das Töten
von Tieren zu verdrängen, was, ja, man aber tun muss, solange man tierische Produkte isst, Punkt aus.
Ja.
Das wollen wir halt nicht sehr in unsere Realität lassen, weil dann müssten wir darüber nachdenken, ob und wie wir es wollen und,
genau,
in welcher Menge auch. Wie ist also deine Erinnerung? Weil, und wie kam's und wie ging's dann? Also, was war so ein bisschen die Erkenntnis jetzt aus der pädagogischen oder aus der Expertinnen-Sicht? Weil ich kann mich nur erinnern, ich war pass erstaunt, wie entspannt, ja, die Kids da waren und wie sehr sie die gedrängt haben, ja, hin zum Mike, um dieses Tier zu zerlegen und alles zu lernen. Die Neugierde war so präsent, das war unfassbar.
Ja, 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 da geht's mir ganz, also kann ich alles voll und ganz nachempfinden. Wir waren natürlich auch super aufgeregt. Das war ja eine Projektauskopplung sozusagen aus der Schule des Essens, wo uns die Arma Marketing das ermöglicht hat. Es war,
die waren auch Partner dieser ganzen Geschichte und,
genau,
ihr mit der Schule des Essens und das FIBEL, glaube ich, war,
genau,
da mit dabei. Also
genau,
ganz Forschungsinstitut, genau, für biologischen Landbau.
Richtig, genau. Und ja, ich meine, wir haben die Kinder und die Familien erstens einmal wohl ausgewählt. Da hat es einen langen Vorlaufprozess gegeben mit vielen Fragen, sozusagen, traut ihr euch das zu und so weiter. Es war eine Psychologin mit eingebunden. Wir wussten schon, da sind Familien dabei, die das jetzt grundsätzlich von ihrer Wertehaltung unterstützen und gut finden. Und da waren wir quasi auf einer halbwegs sicheren Seite. Aber klar, es ist im Raum gestanden, die Möglichkeit, dass da ein Kind einfach von der Angst oder von welchem Gefühl auch immer überwältigt wird.
Oder auch
wird.
Elternteile.
Oder auch Elternteile, genau. Und dass die ganze Stimmung kippt. Das ist zum Glück nicht passiert. Wir hatten die Psychologin, die gleichzeitig auch Traumatherapeutin ist, den ganzen Tag auch dabei. Eben genau deswegen, falls irgend so eine Situation eintritt, dass wir da sozusagen sofort den Profi dabei haben. Und ansonsten, ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast. Es hat auch uns überwältigt, dass diese Neugierde, diese Wissbegierigkeit, die Freude und auch das Suchen der sinnlichen Erfahrungen, die Kinder haben ja dann auch die haben das ja auch haptisch erfahren.
Total.
Die haben im Gedärm herumgewühlt.
Ja.
Die Idee ist ja überhaupt erst entstanden, weil die Kinder in Schule des Essens Workshops uns in die Richtung gedrängt haben. Mhm. Wir sind in der Schule des Essens schon relativ pflanzlich unterwegs, weil die nachhaltige Ernährung halt nur noch mal pflanzenbetont ist. Und die Kinder haben dann begonnen zu fragen, machen wir auch mal ein Fleisch?
Ah, ja.
Und dann haben wir das Thema, wie Fleisch entsteht, sozusagen schon noch angeschnitten, also so vorsichtig uns in Richtung Schlachtung bewegt. Das hat uns wahnsinnig interessiert. Dann sind ganz konkrete Fragen gekommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn Sie so konkret fragen, dann sollten wir die Fragen auch beantworten.
Ja.
Und das war sozusagen der Startschuss, wo wir dann gesagt haben, wie kann man das aufsetzen, dass man die Fragen gut, aber halt eben nicht ausblendend, dass das Töten dazugehört, ja, beantwortet. Und das war sozusagen der Hintergrund, warum es zu dem Projekt überhaupt gekommen ist.
Ich habe in Erinnerung, wir haben damals für den Podcast auch mit den anwesenden Eltern gesprochen.
Mhm.
Und eine Mutter hat sinngemäß gesagt, wir gehen da total offen rein. Mir ist wichtig, dass mein Kind sich damit beschäftigt. Für uns ist es interessant. Und ich lebe mit jeder Konsequenz, jetzt in meinen Worten, aber sinngemäß, wenn mein Kind danach Vegetarier wird, ist das so, weil das sozusagen so ein abschreckendes Erlebnis sein könnte,
ja,
wenn es danach weiter Fleisch essen möchte, auch gut. Aber es ist sozusagen das Annähern und Ausprobieren. Das fand ich eine wahnsinnig reife und smarte und eigentlich schöne Zusammenfassung, ja, der ganzen Situation.
Wir sind mit derselben Haltung hineingegangen. Also wir haben auch gesagt, wieder mal, nicht direktiv. Es gibt in diesem ganzen, ich nenne es ganz gern Kontinuum, das Fleisch-Vegan-Kontinuum sozusagen. Es gibt kein richtig und falsch. Es gibt eine gewisse Orientierung, also auf der komplett carnivoren Seite ist jetzt nicht optimal, aber ja, das sei mal dahingestellt. Aber wir haben auch gesagt, wenn da Kinder dabei sind, die letztendlich dann sagen, ich habe das jetzt erlebt, wie eine Tötung von einem Nutztier passiert, ich finde das so fürchterlich, ich kann nie wieder Fleisch essen, dann ist es so. Dann ist es genau diese informierte, gefasste individuelle Entscheidung und dann ist das gut so.
Und eine viel unmittelbarere Ableitung, finde ich, von was braucht es, damit ich ein bestimmtes Lebensmittel konsumieren kann und sozusagen bleibt dann meine Entscheidung, möchte ich damit leben oder schaue ich mehr drauf, wie passiert die Schlachtung, in welchem Ausmaß esse ich das und. Das wird vielleicht ein Kind noch nicht unbedingt entscheiden, aber unbewusst mitnehmen und für Eltern, glaube ich, ist das schon eine Möglichkeit zu sagen, würde manche unserer Themen regeln, was über Produktion an Fleisch betrifft, was Standards in der Haltung betrifft und. Das wird sich eigentlich wahrscheinlich automatisch ein wenig runterregulieren,
das
wenn man da ein bisschen mehr Einblick hätte und sagt, okay, wenn ich das möchte, wenn ich ein Stück Fleisch essen möchte, muss es, finde ich, aushalten. Entweder, übertrieben gesagt, muss ich mal in einen Schlachthof gehen oder bei so einer Hofschlachtung dabei sein oder ich muss mit einem Jäger mitgehen in den Wald und schauen, wie der Wild erlegt. Das sind die Möglichkeiten, wo man Fleisch herbekommt bei uns.
Finde ich auch. Wobei, ganz spannend, wir hatten ja auch eine Expertinnenrunde sozusagen im Vorfeld, die mit uns gemeinsam überlegt haben, sozusagen, wie man das Projekt am besten anlegt, wo man aufpassen muss, wo man vielleicht besonders hinschauen muss, wo man, Expertenrunde hat uns beraten. Und da gab es auch eine ganz interessante Gegenstimme sozusagen, gegen die Idee oder das Vorhaben, das Töten einzubinden oder einzublenden als ein Akt in der Lebensmittelproduktion unter Anführungszeichen von Fleisch. Da hat jemand gesagt, ich mag ihn jetzt nicht namentlich nennen, es hat einen Grund, warum die Menschheit versucht, das Töten, das Schlachten auszublenden, weil wir uns emotional so schwer tun damit.
Ja.
Und wir sollten das einfach auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die das ausblenden wollen.
Ja, verstehe das Argument. Das heißt, es muss nicht jeder das selbst tun, auch wenn er Konsument oder Konsumentin ist.
Und es muss auch nicht jeder selbst mal gesehen oder erlebt haben. Ich finde aber trotzdem, dass man sich zumindest gedanklich einmal damit auseinandergesetzt haben soll, wenn man Fleisch isst.
Weil ich glaube, wir blenden in vielfach, oder meine Erfahrung aus unterschiedlichen Projekten auch in der Aufklärung, wo ich festgestellt habe, dass die Leute tatsächlich überrascht sind, wenn sie zu verarbeitete Produkte konsumieren. Also sagen wir mal, nimm ein Beispiel, ein faschiertes Leibchen nimm her. Egal, sozusagen, ob du das zu Hause machst oder ob du irgendwo in einen Burgerladen gehst. Das ist für viele gar nicht klar, dass das einmal ein ganzes Stück Fleisch war und dass das ganze Stück Fleisch ein Teil von einem lebenden Tier war. Das haben wir so erfolgreich ausgeblendet. Ja. Und man kann es den Konsumenten nicht vorwerfen, weil es einfach die Verbindung, woher soll sie denn kommen? Und das wäre meine Gegenrede zum Argument, das ich aber trotzdem sehr verstehe, zu sagen, man muss sie beschäftigen, aber ich muss es nicht, also jetzt muss nicht jeder anfangen, selber zu schlachten, um Gottes Willen, nur weil er Fleisch essen möchte. Das, glaube ich, wäre der falsche Zugang. Aber zumindest Verantwortung übernehmen und sagen, okay, es ist mir bewusst, was ich brauche dafür, dass ich ein Stück Fleisch esse oder sonst irgendein tierisches Produkt. Was sind die meisten Fragen, um das ein bisschen sozusagen zu resümieren und zu deiner Schule zurückzukommen? Was sind die meisten Fragen, die kommen von den Kids und Jugendlichen, die teilnehmen?
Das kann ich nicht beantworten.
Oder gibt es was, was dich überrascht, sagen wir mal so, bei den Fragen?
Naja, was uns definitiv überrascht hat, waren die vielen Fragen nach dem Schlachten. Mhm. Und die waren ganz konkret. Also, wie werden sie betäubt? Oder womit schießt man ihnen hinein? Oder wo sticht man dahin? Also wirklich ganz, wie viel Blut kommt daraus? Mhm. Ganz konkrete Fragen.
Okay.
Das war was uns durchaus überrascht hat. Und ansonsten, es ist ganz themenabhängig. Überraschungen gibt es ständig.
Und merkst du Unterschiede jetzt, weiß ich nicht, bei den Altersstufen, ob du in einer städtischen Schule bist oder eher im ländlichen Raum, keine Ahnung, wirkt sich das irgendwie aus?
Man würde sich klischeehaft vorstellen, dass die Kinder am Land noch viel näher an der Lebensmittelproduktion dran sind. Das kann ich aus meiner Erfahrung nicht unterstreichen. Also natürlich, es gibt noch Kinder, die auf Bauernhöfen aufwachsen, die
oder
kennen
halt
sie meistens
Nähe, gut aus
oder in der Nähe, genau. Aber so, dass man jetzt generell sagen könnte, in der Stadt kennt sich keiner mehr aus und am Land wissen die Kinder alles, das kann ich so definitiv nicht unterschreiben. Was definitiv beobachtbar ist, ist der Trend, der sich auch in der Gesamtbevölkerung zeigt, vor allem bei den jungen Leuten, dass sich auch die Kinder intensiver mit dem Thema fleischarm, fleischlos bis hin zu vegan auseinandersetzen. Auch Eiweiß ist ein Riesenthema. Also eigentlich alle Trends, die man in der Gesamtbevölkerung sieht, sozusagen, kommen über kurz oder lang auch in den Fragen der Kinder wieder.
Mhm. Aber ich höre ein bisschen raus, insgesamt, und das stimmt mir sehr positiv, gibt es offensichtlich sehr viel Interesse, sich mit Essen, Kochen, Ernährung und was alles damit zusammenhängt, zu beschäftigen, von klein auf und dann auch in Richtung der Eltern. Und wie du sagst, ich glaube, das ist ein spannender Zugang. Wir haben es ja schon gesagt, den Gusto machen darauf, sich damit zu beschäftigen, ausprobieren, kosten, kochen, tun, einmal einen Fehler machen, irgendwas zusammenpanschen, was überhaupt nicht schmeckt, egal.
Genau.
Aber einfach sozusagen hinspüren versus irgendwie sozusagen dogmatisch einander Vorschriften zu machen, weil das irgendwie nicht sehr einen starken Anreiz bieten wird. Das heißt, es gibt dann einen Gusto drauf und eine Neugierde, in die Schule des Essens zu gehen.
Und es gibt dann immer wieder so Aha-Erlebnisse. Das war bei einem der letzten Workshops. Da haben wir eine Linsenpastete zubereitet. Und da waren unter anderem auch Schwammerl drinnen, wegen Umami. Da gibt es halt, diesen Umami-Geschmack, da fahren wir ja alle und auch die Kinder ziemlich drauf ab. Und dann war ein Bub dabei, der hat sich da die Brote geschmiert und nur eins und es hat so gut geschmeckt. Und dann haben wir ein Resümee gemacht und zum Schluss hat er gesagt, was, da waren Schwammerl drinnen? Dann habe ich gesagt, ja freilich, ihr habt ja vorher das Rezept gelesen. Ja. Ich mag keine Schwammerl, aber das hat mir total gut geschmeckt. Und das passiert ständig.
Ja,
also es passiert auch, dass sie sagen, nein, das mag ich nicht kosten. Oder ich habe es gekostet und es schmeckt mir nicht. Aber es passiert ganz, ganz oft, dass sie ihre, und das streuen einen Fachbegriff ein, diese Neophobie, diese Angst, etwas Neues zu kosten, über Bord werfen, weil sie neugierig sind, weil sie es selber zubereitet haben. Weil die anderen, die Peer Group, darf man auch nicht unterschätzen, die anderen sagen, wow, kostet das, ist voll gut. Und dann kommen so diese Aha-Erlebnisse. Wow, das hat mir jetzt geschmeckt, obwohl ich es eigentlich geglaubt habe, dass ich es nicht mag.
Es ist eigentlich Essen mit mehr Leichtigkeit, oder?
Ja.
Super. Danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.